ARD. Komm mit in den Garten. Der ARD Garten Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht es um die Brennnessel. Das ist ja für viele ein reines Unkraut, was man gerne aus dem Garten eliminieren möchte. Aber es gibt ganz, ganz viele Gründe, warum die Brennnessel unbedingt im Garten bleiben sollte. Und diese Gründe, die kennt Sebastian König, Landesgeschäftsführer des BUND Thüringen. Ich grüße dich, Sebastian.
Hallo, Nadine, sei gegrüßt.
Schön, dass du in meinen Garten gekommen bist. Ja, und wir stehen hier schon auch direkt vor Brennnesseln. Es sind einige. Warum sollte ich die stehen lassen? Nenn mir doch mal ein paar triftige Gründe.
Also wenn es eine Definition für Alleskönner gibt, dann ist es, glaube ich, die Brennnessel. Ja, sie wirkt erstmal ein bisschen schlicht, tut weh, aber es ist ein wahrer Schatz. Es ist ökologisch wertvoll, es ist kulinarisch wertvoll, es ist medizinisch wertvoll, es ist eine Faserpflanze, es ist eine Färberpflanze, es hat Mineralien, es hat Eisen, es hat so ziemlich alles, was man sich wünscht von der Pflanze. Das vereint die Brennnessel in sich.
Die hat ganz schön viel. Ich habe schon mal eine Folge gemacht zum Thema Unkraut essen statt Jäten. Und da war auch die Brennnessel dabei und ich weiß, dass man die essen kann. Mir wurde da gezeigt, wie man die faltet, dass es nicht brennt. Aber nicht nur wir mögen die Brennnessel gerne zum Essen, sondern auch ganz, ganz viele Schmetterlingsarten, ne?
Genau. An der Brennnessel sind ungefähr 40 Arten, die an ihr essen. Aber es gibt auch genug, die tatsächlich als Wirtspflanze an die Brennnessel gebunden sind, also sind auf die Brennnessel angewiesen. Da ist das Landkätzchen zu nennen, das Tagfarnauge. Und dann gibt es solche, die haben das Wort Nessel dann im Namen. Ich glaube, eine Nesseleule und Co. Also die heißen dann wirklich so, das sind 5, 6 Arten, die wirklich die Brennnessel brauchen. Als Wirtspflanze, also wo dann die Eier abgelegt werden, die Raupe entwickelt sich, alles an einer Brennnessel. Das Interessante übrigens dabei, die kommen sich nicht in die Quere. Man meint ja so viele Schmetterlinge, die da dran brüten quasi. Aber es ist so, die einen mögen eher den unteren Teil, die anderen eher die schwachen Pflanzen, die anderen die oberen Pflanzen, die anderen den Stängel. Also die kommen sich nicht in die Quere. Also für Schmetterlinge ist es eine wahre Pracht und auch für andere Nützlinge bringt es was.
Okay, man kann zum Beispiel ja auch Jauche draus machen, ne? Das hilft, glaube ich, auch gegen Blattläuse, kann man das einsetzen. Jauche natürlich auch, wenn ich jetzt hier rüber schaue zu meinen Tomatenkästen. Noch sind sie leer, aber bald ziehen die Tomaten ein. Mache ich auch regelmäßig Brennnesseljauche, weil ja auch ganz viel Inhaltsstoff drin ist. Und die Pflanzen stehen auch drauf.
Genau, die Pflanzen stehen auf diese Jauche und es gibt so eine Top 10 der Jauchepflanzen, würde ich mal sagen. Da ist die Brennnessel Platz 1. Es gibt noch Beinwell, sogar aus Löwenzahn kann man Jauche machen, Schachtelhalm. Aber am bekanntesten ist, glaube ich, die Brennnesseljauche. Und die Brennnessel hatten schon, es ist super Food auch für Pflanzen. Es hat eben die Mineralien, es hat Stickstoff, es hat andere Nährstoffe in sich und die sondern sich quasi in die Jauche ab. Also es wird ja erst zu Jauche, es war ja mal Wasser.
Das stinkt so fürchterlich.
Was stinkt, das düngt. Das ist aber bei Gärprozessen eben so, ne? Also wenn ich die Pflanze ins Wasser tue, dann fängt das an zu gären. Und da sind eben diese chemischen Prozesse, die das auch den Ammoniak freisetzen, ne? Der eben da auch drin ist. Und das stinkt dann, aber für die Pflanzen ist es eben wertvoll. Aber mach das nicht erst, wenn es zu spät ist. Das ist wie immer im Leben. Ich muss das von Anfang an den Pflanzen diesen Nährstoff quasi geben. Dann kann man die Pflanze auch gut düngen oder vor Schädlingen schützen, aber nicht, wenn es zu spät ist, dann braucht man sich nicht wundern, wenn dieses natürliche Heilextrakt nicht mehr wirkt.
Das heißt, schlau ist es eigentlich, ein paar Brennnesseln abzumachen, gleich mit ins Pflanzloch reinzumachen und gleich von Anfang an mit Jauche auch immer mal zu gießen bzw. zu düngen, oder?
Genau, das ergibt Sinn, das von Anfang an mitzudenken, mitzumachen und es ist ja auch ein wunderbarer Mulch, ne? Also wenn man die Jauche hat und man hat dann die Brennnesseln, die da drinnen lagen, kann man die wunderbar als Mulch benutzen. Wir alle wissen, was der Vorteil von Mulch ist. Es hält das Wasser im Boden besser, ne? Es beschattet und es gibt nach wie vor noch Nährstoffe ab, auch wenn sie schon viele davon in der Jauche sind.
Dann komme ich jetzt aber zu so ein paar Diskrepanzen. Denn wenn du jetzt sagst, es gibt ein paar Schmetterlingsarten, die mögen den oberen Teil, ein paar den unteren Teil. Also sie fressen irgendwie alle an dieser Pflanze, legen auch die Eier ab. Wenn ich das esse, möchte ich natürlich keine Schmetterlingseier mitessen. Wann ist denn so ein Zeitraum, wo du sagst, da könnte man getrost noch Brennnesseln ernten zum Verzehren für uns jetzt?
Also schmackhafter, na gut, der eine sagt so, der andere so, aber die jungen Triebe sind natürlich ein bisschen saftiger, ein bisschen vielleicht mehr Aroma drin, weil sie ja eben die ganzen Nährstoffe da reingehen erstmal. Es ergibt natürlich Sinn, so früh wie möglich vielleicht das zu ernten oder nach dem Schmetterlingsausflug, aber ich empfehle einfach, schaut dir die Pflanze an. Also die Eier kennt man schon, sie sind jetzt nicht riesig und man sollte ein bisschen hingucken, aber ich nehme auch mal an, dass man jetzt 2 Kilo am Stück isst. Von daher schaut dir die Pflanze an, wie sie aussieht und dann kannst du entscheiden, ist der richtige Zeitpunkt und wie gesagt, entweder nachdem die Schmetterlinge ausgeflogen sind oder im besten Falle, bevor sie ihre Eier abgelegt haben, also im frühen Frühjahr.
Frühen Frühjahr, okay, dann hingucken, wie lange braucht das so? Im Sommer sind die doch dann fertig, oder?
Genau, die Metamorphose dauert natürlich schon ein paar Wochen auch, aber grundsätzlich sind sie dann im Hochsommer, da fliegen ja die meisten Schmetterlinge dann auch, sind sie durch.
Okay, weil dann legen die ja erstmal keine Eier ab, dann überwintern die und machen das dann erst im nächsten Frühjahr, ne?
Genau, es gibt natürlich auch Insekten, die in Stängeln überwintern, ne? Also unabhängig von Schmetterlingen, aber irgendwas ist immer.
Okay, gut. Und wenn ich Jauche mache, gilt es eigentlich ähnlich. Da gucke ich lieber nochmal genauer hin, ob da nicht schon Schmetterlinge dran brüten, weil sonst bringt es ja nichts. Ne? Es gibt ja Schmetterlingsarten, die ernähren sich ja sehr davon, beziehungsweise legen die Eier ab und brauchen diese Brennnesseln. Und wenn ich sie nun einmal im Garten toleriere und auch haben möchte oder vielleicht auch gezielt anpflanze, das wäre vielleicht auch nochmal eine Idee, dann sollte ich natürlich Rücksicht nehmen und nicht gleich alles verjauchen.
Genau, das ist immer in der Natur eine gute Idee, nicht alles auf einmal abzuernten und in was auch immer zu verarbeiten. Genauso vorgehen. Das nehmen, was man braucht. Es braucht nicht ewig viel für so eine Jauche, kommt auf die Größe an, also wie viel man wirklich davon produzieren will. Und dann sieht man schon, was passiert und man kann den Tieren etwas Gutes tun.
Genau, und dann kann man ja gucken, wo sie im Garten stören. Zum Beispiel hier habe ich in meinem Staudenbeet auch ganz, ganz viele Brennnesseln. Da würde ich die jetzt rausnehmen. Da kann ich das machen. Hier an der Hecke würde ich sagen, kann ich die stehen lassen. Komm, wir gehen mal nach hinten. Man könnte doch vielleicht auch ein Brennnesselbeet anlegen. Das heißt, dann sammle ich die Samen und säe die aus oder pflanze die von A nach B. Wie würdest du das machen?
Es gibt ja nicht nur Brennnesselbeete, es gab früher ganze Brennnesselfelder. Also es ist ja auch eine Faserpflanze, aber natürlich kann man das tun. Und Brennnesseln machen ja Rhizome. Also sie vermehren sich auf zwei Arten. Einmal vegetativ, das heißt über unterirdische Rhizome, kennt man von anderen Pflanzen auch. Und generativ, das heißt über Samen, ne? Also Männlein, Weiblein, Befruchtung. Und ich kann natürlich, wenn ich die an einer unliebsamen Stelle habe, ausstechen beispielsweise. Und dann nehme ich das Rhizom mit, pflanze das da ein und dann verbreitet sie sich im Endeffekt von ganz alleine. Und die Samen kann man natürlich auch ausstreuen. Wichtig ist immer dieser offene Boden, das ist ja auch eine Ruderalart, ne? Also sie kommt ja davor, wo auch offene Bodenstellen sind, wenn sie aussamt. Und das ist natürlich in einem menschengemachten Beet perfekte Voraussetzung, dass sie da auch dann keimen und wachsen.
Interessant, ne? Dass wir jetzt darüber sprechen, Brennnesseln anzubauen, so ganz gezielt. Ist echt eine gute Idee. Also hier hinten habe ich schon mal an meinem Kompost, da habe ich jetzt schon ganz schön viele Brennnesseln. Die würde ich jetzt stehen lassen. Die stören mich nicht, da kommt keiner dran vorbei und tut sich irgendwie weh. Aber irgendwann kommt der Nachbar und sagt, Moment, die Samen sich aus. Weil klar, du sagst, über Rhizome gehen wahrscheinlich auch unterm Zaun durch. Aber die Samen sich auch aus. Sollte man das dann vorher dann wegmachen, oder?
Na gut, wenn sie sich nicht aussamen sollen, muss man sie natürlich vorher wegmachen. Aber nicht umsonst kommt die Brennnessel im Endeffekt auf der ganzen Welt vor. Ne? Also, weil sie eben diese beiden Vermehrungswege hat. Einmal über diese Rhizome, einmal über Samen. Also wegkriegen eine Brennnessel ist schon eine Herausforderung. Aber man kann die auch mal halb abschneiden, dann nimmt man sich eben wieder als Jauche, sind wir wieder beim Thema, und dann hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Genau, gewusst wie. Also ich finde, man kann die ganz gezielt einsetzen, unterstützen, vielleicht dann auch an der einen oder anderen Stelle, wenn man möchte, wegmachen, aber dann kann ich sie auch gleich wieder verwenden. Lass uns doch mal zu den Samen kommen. Die sind ja auch total Superfood, ne? Total gesund. Also es ist auch so ein Hype, dass man Brennnesselsamen trocknet, und macht es da einen Unterschied, männlich, weiblich? Erklär erst mal den Unterschied, woran erkennt man das?
Ja, es gibt einen kleinen, aber feinen Unterschied, also dadurch, dass sie sich generativ auch vermehren. Das gibt es also Männlein und Weiblein. Also nicht einhäusig nennt man das, wenn es alles an einer Pflanze ist, und zweihäusig, wenn es eben ein Pärchen braucht, wie es so ist im Leben. Und da ist es so, dass man...
Schön, dass wir zweihäusig sind alle, ne?
Ja, ist besser so. Schnecken haben es ein bisschen einsam, die sind nämlich einhäusig, aber gut.
Oder keinhäusig,
je nachdem, was man für eine findet. Aber es ist einfach so, sie vermehren sich dann über diese Samen. Also es gibt eine männliche Pflanze und eine weibliche Pflanze. Und die Samen sind so unterschiedlich. Bei den Männern sind es ein paar weniger und sie sind ein bisschen heller, nicht so ganz dicht. Ja, und man muss schon genau hinschauen, ehrlicherweise, um es zu erkennen. Und bei den weiblichen Pflanzen ist es so, die sind deutlich dichter, also rispig angeordnet, sind auch ein bisschen dunkler, ein bisschen kräftiger. Und daran kann man es erkennen. Und zum anderen natürlich auch der Zeitpunkt. Also die männlichen Samen sind ja zum Befruchten da. Das machen sie übrigens über Wind. Also ganz wichtig, es ist keine Nektarpflanze. Also da kann keine Wildbiene kommen oder sonst was und da Nektar sammeln. Das braucht es ja nicht. Sie vermehren sich ja über diese Samen und über Wind. Und das heißt also, die männlichen Samen sind da, produzieren den Samen, dann gibt es einen großen Windhauch, die Samen gehen auf, tragen das Erbgut zur Frau, und dann fallen die Samen im Endeffekt auch schon ab bei den Männern, und die weiblichen Samen sind natürlich, also die befruchteten Samen sind dann bei den weiblichen noch dran und fallen dann irgendwann zu Boden und bilden im besten Falle neue Brennnesseln.
Alles klar. Und welche schmecken besser?
Die weiblichen schmecken nicht nur besser, sie haben auch mehr Nährstoffe, weil sie ja befruchtet sind und weil alles da dranhängt. Also sie sind auch deutlich nährstoffreicher, mineralienhaltiger, also sie sind einfach besser.
Okay.
Und kleine Empfehlung, bitte noch ein bisschen rösten, dann sind sie tatsächlich auch bekömmlicher für den Magen.
Also einfach dann die Brennnesselsamen rösten, das finde ich eine klasse Idee. Also wir können sie essen, wir können Tee draus kochen. Du hast ja vorhin gesagt Fasern. Früher hat man ja auch Kleidung draus gemacht. Oder macht es heute noch? Das weiß ich gar nicht. Wie ist denn das?
Wie viele althergebrachte Sachen hat auch, wie der Hanf oder der Lein, hat auch die Brennnessel eine kleine Renaissance. Also das Nessel kommt ja, ne, von Nettel, Nähen, Netz. Also es kommt ja schon aus dieser Richtung. Also vor 10.000 Jahren hat man aus dieser Faserpflanze schon bis zu Fischreusen hergestellt. Ne? Also auch so ein Netz gemacht. Das heißt also eine Faserpflanze wider Willen. Und sie wurde auch vor allem so zu Erster Weltkrieg, als man nämlich keine Baumwolle mehr aus den USA oder sonst woher bekam, hat man sich wieder darauf damals schon wieder zurückbedacht und hat die Brennnessel angebaut als Faserpflanze. Und man kann es ja mal ausreißen, da zieht man ordentlich dran, wenn man eine Faser abtrennen will und die auseinanderziehen. Und es wird heute wieder gemacht. Und ja, es ist teuer, weil das macht man nicht mal so nebenbei in eine Maschine. Das dauert und das ist anstrengend. Aber es gibt es seit je ewig und jeher und warum nicht auf diese Tricks wieder zurückgreifen?
Ja, total schön. Merke ich immer, wenn ich die im Jauchefass drin habe, dass sich irgendwie alles so halbwegs modderig auflöst, bis auf die Fasern.
Genau, die Fasern, die bekommt man nicht weg. Das ist auch gut so, sonst wäre es ja keine Faserpflanze. Da wurden zum Teil 500 Hektar, klingt jetzt nicht viel für Deutschland, aber wenn man überlegt, 500 Hektar Brennnesselfelder ist schon eine interessante Aussage nach dem Ersten Weltkrieg, als eben keine Baumwolle mehr da verfügbar war. Das ist schon spannend und so ein Pullover kratzt auch nicht. Zumindest er kratzt, aber er hat keine Ameisensäure mehr an sich.
Das, was brennt, ist Ameisensäure?
Das ist unter anderem Ameisensäure. Das sind diese Toxalbuminen. Und das sind einfach giftige Proteine. Jetzt mal übersetzt. Und da ist Ameisensäure, da ist Natriumforminat, da ist Serotonin, da ist Histamin. Also man bekommt ja Quatteln sozusagen, wenn man es berührt. Also das ist da alles drin. Also ein schöner Cocktail an Abwehrkräften, um es mal so zu formulieren.
Und wie kommt es, dass wenn ich mir daraus einen Pullover mache, dass es da nicht mehr brennt?
Ich meine, wir essen sie ja auch, ne? Das wäre dann derselbe Trick. Also wenn ich sie ernte und verarbeite, dann manchmal reißt ein heißer Wasserstrahl. Also man muss sich das vorstellen, die Haare kennen wir alle, aber wenn man so unter das Mikroskop sieht, wie kleine Glasröhrchen. Und wenn man da dran kommt, zerbrechen die und spritzen dann, jetzt mal überspitzt gesagt, diese Stoffe in die Haut und das gibt dann Quatteln, das brennt, das tut weh. Und wenn man die aber bearbeitet, man reibt sie, man schneidet sie, dann zerbrechen natürlich diese Glasröhrchen und man kann sie dann auch essen, oder wenn man sie erhitzt natürlich. Und das tut dann also nicht mehr weh.
Genau, wenn man nämlich Brennnesselblätter isst, soll man die ja auch erstmal so ein paar Mal falten und dann habe ich das Problem schon nicht mehr, dass es brennt. Und was hilft denn jetzt eigentlich gegen das Brennen? Also wenn ich mal wie so lang gelaufen bin und zack, habe ich jetzt meine Quaddeln am Bein oder am Arm, was macht man dagegen?
Im ersten Falle wie immer vermeiden, sie zu berühren. Aber wenn das nicht mehr gegangen ist oder nicht mehr geht, dann der Klassiker kaltes Wasser, kühlen. Weil das ist im Endeffekt eine Hautreizung, wie man es von anderen Sachen kennt, ne, von Allergien. Man sollte es eben wirklich kühlen und dann geht das auch wieder von alleine weg. Es ist unangenehm, das kennen wir alle. Ich glaube auch jedes Kind oder niemand hat keine Erfahrung gemacht mit Brennnesseln. Spätestens als Kind, wenn man Gänseblümchen pflücken wollte und in eine Brennnessel greift, weiß man, was das macht. Und wie gesagt, diese Quaddeln gehen dann normalerweise wieder recht schnell weg. Und wenn das nicht der Fall ist, sollte man dann wirklich mal irgendwann überlegen, hat man eine allergische Reaktion, dann sollte man mal zum Arzt gehen. Aber man hat ein bisschen was davon.
Leider ja. Es ist dann die Quaddeln gibt. Früher auch Mutprobe, ne? Hier in die Brennnesseln reingreifen und so hat man ja auch schon alles gemacht. Ich habe meine Folge gemacht zum Boden, was guten Boden ausmacht. Und da ging es auch um Stickstoff im Boden und so. Und der hatte mein Gesprächsgast gesagt, da am Sportplatz, da wo die Brennnesseln wachsen, da ist ganz viel Nitrat im Boden. Also ist auch eine Zeigerpflanze, so eine Brennnessel.
Es ist ein klassischer Nährstoffzeiger. Und sie wächst eben da, wo Nährstoffe waren, wo Nährstoffe sind. Also wenn man mal einen Kompost wegmacht, da kann man ja mal warten, was da als erstes kommt. Das ist die Brennnessel. Und so gilt es eben auch für andere Standorte ums Haus, ne? Wo man nicht so hinkommt, wo man nicht so denkt. Aber da ist die Brennnessel, sie ist ein Nährstoffzeiger. Nicht klassisch für einen guten Boden, aber sie ist ein Zeiger dafür, dass Nährstoffe da sind. Das ist erstmal grundsätzlich gut.
Das stimmt. Also weiß ich, da ist ein bisschen Nährstoff. Hier hinten in der Ecke, guck mal, da ist ganz viel Nährstoff im Boden. Liegt ja auch direkt neben dem Kompost. Was würdest du sagen, jetzt so im Garten, wenn wir so durchschauen, wo stört es am wenigsten? Also sollte man sich tatsächlich einen Platz suchen, wo man sich nicht so schnell dran verbrennen kann, nicht so verletzen kann, dass man wirklich gezielt für die Insekten zum Beispiel auch was stehen lässt? Also ich könnte mir ja so eine Stelle suchen, wo ich nur Jauche draus mache, da, wo ich vielleicht ein bisschen was von esse im Frühjahr und dann vielleicht gezielt, weil sonst hat ja das Insekt oder der Schmetterling nicht viel davon, wenn ich dann auch noch Jauche davon mache. Dass man sagt, okay, ich platziere das irgendwo im Garten, das macht schon Sinn, oder?
Ja klar, da gibt das Sinn, weil die Brennnessel gehört in jeden Garten und man sollte ihr eine Ecke geben. Wenn es auch nicht viel ist, aber bitte lasst eine Ecke für die Brennnessel. Es ist ja nicht nur für die Brennnessel, es ist für die ganzen Insekten, die wir schon genannt haben, für die Schmetterlinge, für andere. Und macht sie dahin, wo sie am wenigsten stört. Das ist jetzt eine einfache Aussage, aber es ist so. An schmalen Wegesrändern für Kinder ist es eher ungeeignet, aber um den Kompost herum, in Ecken, wo man nicht so oft hingeht, da lasst sie bitte stehen, denn sie hilft nicht nur dem Boden, sondern auch den Insekten.
Schau mal, Sebastian, hier hinter meinem Hochbeet ist so eine Ecke zum Nachbarsgarten, der stört sich da auch nicht dran, wir haben schon drüber gesprochen, da lasse ich die immer richtig hochwachsen. Das ist doch eigentlich was, wo sich hoffentlich dann Schmetterlinge drüber freuen. Welche Arten waren das nochmal?
Also Schmetterlinge freuen sich immer über die Brennnessel, und zwar sind das nicht nur das Landkärtchen und das Tagfaunauge, der kleine Fuchs, also der ist auch als Nesselfalter bekannt, ne? Wenn man nochmal in die alten Übersetzungen guckt. Es gibt auch die Brennnessel-Zünsler-Eule und die Nessel-Höcker-Eule. Das sind jetzt Spezialisten, die ich vielleicht nicht anhand erkennen würde auf Anhieb, aber das sind Schmetterlinge, sie brauchen sie. Aber es sind nicht nur die Schmetterlinge. Natürlich, wenn ich irgendwo eine dichte Ecke habe, wo die Brennnessel steht, da können da vom Igel bis zur Eidechse sich Sachen verstecken. Es können andere Insekten davon profitieren. Blattläuse, Ameise, auch wenn man sie vielleicht nicht unbedingt mag, aber man braucht sie auch. Also alle möglichen Arten finden das gut. Und wie gesagt, Nektar machen sie nicht. Das darf man, muss man dazu sagen. Also die gemeine Honigbiene, die findet es an der Brennnessel nicht unbedingt was attraktiv.
Die findet auch was anderes im Garten. Also da blüht genug, würde ich sagen. Aber ja, weil das ist einem gar nicht so bewusst, ne? dass da viele Schmetterlingsarten tatsächlich auch an diesen Pflanzen die Eier legen, auch sich davon ernähren. Ich glaube, der Aurora-Falter ist so ein ganz kleiner Schmetterling, den finde ich total hübsch. Und der frisst doch auch von Brennnesseln.
Genau, wir unterscheiden im Endeffekt ein Insekt, das daran frisst. Das sind bis zu 40 Arten, also bis zu 40 Schmetterlingsarten. Alleine Schmetterlinge fressen an der Brennnessel. Und andere, die brauchen sie als Wirtspflanze zum sich vermehren. Und da ist der Aurora-Falter einer, der das wegnascht. Und es gibt, wie gesagt, noch viele andere. Und das ist, glaube ich, noch ein Fund, was wenig Pflanzen haben. Und deswegen gehört die Brennnessel überall hin.
Also lassen wir sie im Garten. Da können wir jetzt echt einmal so ein Plädoyer für sprechen.
Genau, ein Plädoyer für die Brennnessel braucht es öfter, denn sie wird manchmal auch nicht so gut behandelt. Von daher lasst sie in euren Garten. Sie kann alles.
Sehr gut, weil viele machen es weg. Ich sagte es am Anfang schon. Viele sagen, ach, Unkraut, das muss raus, das muss weg, das stört mich. Aber vielleicht kann man ja so ein Beet der Brennnessel widmen. Und die ist ja auch schön. Das ist eine schöne Pflanze.
Oh, die Brennnessel ist eine schöne Pflanze. Und es gibt ja auch noch die kleine Brennnessel. Also die Urtica urens heißt die, nicht Urtica dioica. Das ist die große, wir würden sagen gewöhnliche. Und die Urtica urens, ja, ein bisschen kleiner, ne? Deswegen kleine Brennnessel. Ein bisschen dichter, aus meiner Sicht wunderschön als geneigter Botaniker. Also ich finde die herrlich. Die brennt übrigens ein bisschen mehr sogar. Die heißt nicht umsonst kleine, weil da deutlich mehr Nesselhaare an einer Stelle sind.
Das tut weh.
Meine Oma hat sich so eine Brennnessel bunt genommen, über die Arme gerieben, hat gesagt, das hilft gegen Rheuma, das stärkt die Durchblutung. Sie hatte recht. Ich hätte ihr einen Tee empfohlen, aber so kann man es auch machen. Und wirklich die alten Römer, es gibt die Brennnesselpeitsche. Als die alten Römer hier nach Europa kamen, und da war es ein wenig kälter als in Italien, und die haben gesagt, Junge, das halten wir nicht aus. Was haben die gemacht? Die haben Brennnesselpeitschen gemacht und haben sich wirklich da gegenseitig eine gegeben. Und das hat die Durchblutung angeregt, das hat gewärmt. Gibt es auch schönere Methoden, das zu tun.
Das stimmt, aber da war es wenigstens sofort gleich warm.
Genau, und die sahen auch punktiert aus, aber warm war es auf jeden Fall.
Ach, schön.
Und ein weiterer Fakt, den fand ich wunderbar. Brennnesseln in Hühnerstall machen das Eigelb gelber.
Warum das denn?
Das fragt man mal die Hühner. Das ist, glaube ich, so ein kleines Aberglaube. Man sagt auch getrocknet, weil Pferde fressen es ja nicht, aber getrocknet ins Pferdefutter rein, macht es auch ein glänzendes Fell. Das sind alles solche überlieferten Sachen auch, was, glaube ich, wirklich nicht stimmt. Bei guten Menschen stechen sie weniger als bei schlechten. Das würde ich jetzt mal wissenschaftlich in Frage stellen, aber man sagt viele Sachen über Brennnesseln und deswegen ist sie ja so spannend.
Aber die ist, glaube ich, einfach so voll mit Nährstoffen, dass auch die Hühner was davon haben und da das Eigelb gelber wird. Also so kann ich mir das vorstellen.
Genau, und es ist ja auch eine Färberpflanze. Also wenn man die Wurzel als Färberpflanze benutzt, dann macht das auch so einen gelben Farbstoff so ein bisschen. Von daher bringen wir ein bisschen mehr Gelb ins Eigelb.
Ja, oder man kann Ostern färben mit Brennnesselwurzeln. Wäre vielleicht auch noch eine Idee.
Das ist auch eine gute Idee. Wenn es mit rote Beete geht, warum nicht mit Brennnessel?
Ach schön, Sebastian König, vielen, vielen Dank.
Ich danke fürs Gespräch.
Ja, und in der nächsten Folge geht es um die Zucchini. Das ist ein richtig tolles Anfängergemüse. Ist gar nicht so schwierig im Anbau. Ein bisschen was braucht es natürlich. Was genau und welche Sorten es alles gibt, das hört ihr in 14 Tagen hier in der ARD Audiothek oder wo ihr sonst so meinen Podcast hört. Ja, und bis dahin, hört doch vielleicht mal in einen anderen Podcast rein. Ich hätte eine Hörempfehlung für euch. Und zwar ist es der Podcast Ein Zimmer für uns allein von Host Paula Lochte. Sie trifft zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen über ein Thema, das sie verbindet, schauen drauf, was sich geändert hat und was sich vielleicht auch verbessert hat. Ein Zimmer für uns allein findet ihr natürlich auch hier in der ARD Audiothek und wo es sonst so Podcasts gibt.